Erster Gesang. Aphrodite. Aufwachend blinzelt eines Morgens Aphrodite: »Charis, das war ein schöner Traum. Mir träumt, ich glitte halb schwebend und halb schwimmend durch den rosigen Raum, so sanft wie auf der Schaukel und so leicht wie Flaum. Sphärengesang umwogte mich und Sternenball. Um mich zu fangen, zappelten die Götter all. Plötzlich erschien, wer meinst du, Charis, rate, wer? Apoll? Nein, höher, also Zeus. Nein, auch nicht dir, Ananke selbst. Auf einer Kugel ganz von Gold kam rittlings ihr den Sternenweg herabgerollt. Am Rücken hat er eine Hotte angeschnallt. Und statt des Steuers lenkt er mit dem Absatz halt. Kaum mich erblickt, verneigt er sich und grüßte mich und hielt die Kugel an. Steig ein! Natürlich ich ihm in die Hotte, mit den Armen ihn umhalst. Dann Platz da, hupsassa, die Welt hinabgewalzt. Je nach dem Zipfel, das ich ihn am Barte zog, war's gegen Sonne oder Mond, wohin er bog. Und weil ich ihm die Stirne streichelte manchmal, gelang mir, dass ich ihm die Herrscherbinde stahl. Doch melde, Charis, ist der Morgen spät am Tag? Und wie verhält sich's mit dem Wetter heute, sag? Charis verkündete: Noch glänzt im Gras der Tau und wolkenlosen Frühling atmen Feld und Au. Ungläubig hörte zweifelnd Aphrodite dies. Doch wie sie nun die Fensterläden dannen stieß, prallt ihr von Himmelblau und Blust und Lerchensang ein Schwall ins Antlitz, dass es ihr den Odem zwang. Aufschnellte sie: Charis, geschwind die Morgenspeise, die Schuhe und den Wanderrock. Wohin die Reise? Weiß nicht, hinab ins Tal, nach Erden in die Ferne, wohin der Mut mir zündet und die Augensterne. Flink schafften Charis Hände das Geheischte dar. Und kaum, dass Aphrodite reisefertig war, entschlüpfte sie dem Haus. Dann schräg ins Feld behende, enteilend durch das lerchenjubelnde Gelände, gelangt in Bälde sie zum heißen Erdbeersitz, am äußersten Olymp, am letzten Waldesspitz. Drei Wege stürzten zwischen harzigen Tannengrotzen erdwärts ins Tal hinab auf schwindelhaften Stotzen. Zwei lagen türweit offen, einer war versperrt von einem Holzverschlag mit Strauchwerk durchgezerrt. Ein Strohwisch hing dabei, gepfropft auf eine Stange, und eine Tafel machte der Versuchung bange mit barscher Warnung, die darauf geschrieben stand: Achtung, verbotener Durchgang, Weg ins Menschenland. Scheu sah sie um sich, lauschte mit gespanntem Ohr. Nichts regte sich. Da schlich sie zu dem Strohwisch vor und hielt nachdenklich vor der Warnungstafel still. Bewahr, nicht, dass ich nach dem Menschenlande will, nur frag ich mich, was ein Verbot für Bürgschaft beut, ist keine Buße für Umgehung angedreut. Dann prüfte sie das Sperrwerk, zog es wider sich und stieß es dannen. Hudelarbeit, liederlich, wer das gezimmert hat, verdiente das Verzeigen, da könnte jeder, der da mag, hinübersteigen. Das glaubt ihr nicht? Ich will's euch gleich beweisen. Jung, die Hände aufgestemmt, und drüben war ihr Schwung. Nur gut, dass nicht schon längst ein anderer statt mir auf diesen schlauen Einfall kam, mich wundert's schier. Ein Glück für euch. Denn einer einmal nur so weit, so wär ins Menschenland ihm eine Kleinigkeit. So zeigt mir eine Schranke, nennt ein Hindernis. Lass sehen. Und schwenkte in die Felsendüsternis. Kein Laut, kein Leben um und um, kein Sonnenstrahl, nur eines Kuckucks Glockenruf vom tiefen Tal. Jetzt, ob man einige 20 Schritte oder nicht etwa den Weg hinabläuft, fällt nicht ins Gewicht. Die Umkehr steht ja immer frei. Gedacht und sprang den schattenkühlen Pfad hinab am Bergeshang. Hei, Wollust, wie viel köstlicher im Grunde doch verbotene Luft als Veilchen oder Rosenroch. Genesend schlürfte sie mit gierigen Nasenzügen der Sünde heimlich süßes, inniges Vergnügen. Aus tiefstem Mund, die Hände pressend vor die Brust, die Lippen offen, sog sie Abenteuerlust. Bis die erlabte Atem gab die Stimme frei und durch die stummen Hallen trotzt ihr mutiger Schrei. Oh Schreck, davor ihr fast das Herzblut stille stand. Bei einem kurzen Rank um eine steile Wand kam ihr von unten, kletternd auf den Ziegenstegen, auf seinem Einhorn reitend, plötzlich Pan entgegen. Rückwärts zu flüchten war's zu spät, und seitwärts glückte kein Ausschlupf zwischen Fels und Abgrund. Also drückte sie sich an einen Stamm, bis ihr vorüberzog. »Schön guten Morgen, prächtiges Wetter heute«, flog ihr Anruf. »Doch Verzeihung, Meister, eine Frage, ist dies der richtige Fußweg nach der Erde? Sage!« Mit klugen Augen schaute Pan ihr ins Gesicht und blinzelte ein wenig. Antwort gab ihr nicht. Indes das Einhorn, während es vorübertrappte, nach hinten schielte und mit beiden Ohren knappte. Sie aber, um den Schreck ein wenig auszugleichen, verhöhnte hinterm Rücken Pan mit spöttischen Zeichen, schlug seinen unbequemen Blick sich aus dem Sinn und sprang erleichterten Gemüts des Wegs dahin, tralli, tralla, gemäß dem Takt der Melodie, so mühelos, so herrlich federt ich noch nie. Drum also lustig vorwärts, Zeit ist ja genug. Bis das mit einmal unvermutet, o Betrug, sie auf ein Bödelein geriet, wo in die keusche Waldschweigsamkeit von draußen Stimmenlärmgeräusche von einem nahen Hause ihr zu Ohren drangen. Anrufe, Reden, welche durcheinander klangen. Umsichtig teilte sie das Buschwerk, zu erfahren, welch eine Wohnung ihr gelänge zu gewahren. Und siehe, hinter einer kleinen, frisch gemähten Waldwiese war ein Park mit Spiel- und Turngeräten. Jenseits des Parkes, überm Ulmenwipfelkranz, pendelt ein rotes Fähnlein in der Lüfte Tanz. Ein Giebel sah hervor, am Dachfirst rechts daneben lud eine Inschrift ein, Gasthof zum Menschenleben. Neulüstern schob den Fuß sie hinterm Waldessaum, geduckten Nackens, auf den Zehen, atmend kaum, dem Haus entlang. Ob ihr vielleicht durch eine Lücke des Gartens Einsicht in den Gasthofhaushalt glücke. Jetzt schob sich unterm Dachsims an der Mauerfläche ein Wandgemäld in Sicht. Lass sehen, was es spreche. Der Maler schildert, scheint mir, wenn ich richtig ahne, die Völkerstraße, wo die lange Karawane der Pflanzen und die ungeborene Kreatur, der Tier und Menschen aus dem Werkhof der Natur, ungern und zaudernd nach dem Erdentale schreitet, von ungeduldigen Engeln links und rechts begleitet. Was schiert mich das? Komm, Afro, leise, ziehen wir weiter. Ah, jetzt kommt das Haus hervor im Tagesheiter. Die Tür, der Saal, die Küche, ein Altan ist da. Und dort, oh Spaß, lebendige Leute, die sie sah. Kurgäste, welche mit behaglichen Gefühlen sich auf der Laube schaukelten in Wackelstühlen. Bedient von einer abgefeimten Gaunerschar von Kellnerinnen, lieblich anzuschauen zwar, selbst jung von Ferne. Freilich stark geschminkt, ich glaube. Die einen hatten Rosaschleifen in der Haube, die andern wasserblaue Bänder vorn am Mieder und alle Engelsfittiche von Ganzgefieder. Im Garten kroch ein Trüpplein Kranker auf und nieder, gestützt auf Alpenstöcke, welche statt dem Knopf am oberen Ende wiesen einen Totenkopf. Indes auf einem alten, gichtischen Klavier im Speisesaal, verstimmt und ohne Tastenschier, ein beinernes Geripp mit klappernden Akkorden sich steifte, falsch im Takt den Totentanz zu morden. »Halt, seh ich recht?« Nein, Ziegen sind's, der Anschein trug. Das Einhorn Pans fast, meint ich, Tränk am Brunnen trug. Gebannten Blicks, ergötzt, vergnügt, von Spott beglückt, verfolgte sie vom Walde, hinterm Busch gebückt, den spaßigen Spuk, so sehr von Wundergier besessen, dass sie, was tust du, Beifall klatschte im Vergessen. Dann trieb sie weiter, talwärts unterm Haus vorbei, durch neuen Wald, ins fremde Land, wohin es sei. Jetzt ward es lichter, durch die Blätter mehr und mehr glitzerten Silberblitze, glänzt ein blaues Meer. Mit einmal lag vor ihrem Blick die weite Welt, Äcker und Wiesen, unabsehbar, Feld an Feld, und auf den Äckern, also endlich Menschen, echte, leibhaftige Menschen, ob von bäuerischem Geschlechte. Die einen werkten hinterm Pflug, ein Grüpplein schürfte die Krume mit der Ecke. Schade, wenn man dürfte. Nichts weiter als ein Grüßchen, bloß ein Wörtlein sprechen, ein einziges bloß, nur für die Sünde, fürs Erfrechen. Was meinst du? Oder könnt ich denn, sag selbst, nicht wahr, nachdem ich diese weite Fahrt, ob's richtig war, ob nicht, zählt gleich, nun einmal halb vollbracht, in Ehren knapp vor dem Ziel, ohn ein Ergebnis wiederkehren? Und ehe noch den naseweisen Wunsch gebilligt, die Überlegung und ihr Wille eingewilligt, trat sie mit flinken Schritten keck hinaus ins Freie. Hoch aus dem grünen Anger, aus der langen Reihe der Ackerzeilen, deren flache Niederung mählich rein ab sich senkte ohne Bodenschwung, ragt ihre Größe, strahlt ihr Götterglanz hervor. Ein sonniger Leuchter, ein lustwandelnd Meteor. Sieh, dort im Rasen, unter eines Kirschbaums Schatten, ein Knäblein, weich gebahrt in einem Bett von Matten. Dem Mutterauge, das von fern den Liebling hütet, wird alle Sorg und Mühe mit Strampeln reich vergütet. Auf spitzen Zehen durch die Ackerbeete stieg jetzt Aphrodite, sah dem Knäblein zu und schwieg, ihm mit dem Finger drohend einen langen Blick der Warnung. Männlein, Männlein, lobe dein Geschick, nur bloß ein klein Jahr Dutzend älter Gnade dir, du gucktest nicht so ungestraft ins Antlitz mir. In solcherlei Gedanken sah sie auf und pflückte ein Hämpflein Kirschen, die sie ihm ins Fäustchen drückte. Und weil das Kind, das nur an Milch und Zucker glaubte, noch nicht an Früchte, ratlos an den Beeren glaubte, entsteinte sie die reifste Kirsche, schob jetzt und das Fleisch dem Büblein mit dem Finger in den Mund. Drauf schloss sie ihm mit einem Kuss die Lippen zu und sang ein Liedlein. Weh dir, feines Büblein du, der Aphrodite Küsse sind dem Herzen Gift, das freundlich schmeckt und langsam wirkt, doch sicher trifft. Der Liebe bist du nun zeitlebens untertan, das Weib mit seinen Reizen ficht dich ewig an. Von keiner Wollust, keinem Laster unversucht, erschwingst du Tugend nicht, dein Sinnen ist verrucht, noch Glück und Weisheit. Eitel jammert deine Reue und suchst im Jast der Leidenschaft die Ruh aufs Neue. Bis dass der Tiegel leer, das Lämplein ausgebrannt, dann lautet deine Grabschrift, Mensch vom Weib entmannt. Was greinst du so? Was bettelst du mit Aug und Armen? Lass ab, von Aphrodite hoffe kein Erbarmen. Weg, Mitleid, heißer, Herzzerbrechen muss es geben. Und sei's durch Schmach und Schande, Liebe nur heißt Leben. Dies Liedlein sang sie. Dann vom eigenen Schuldgewissen vertrieben, wandte sie den Schritt der Flucht beflissen. Argwöhnisch aber hatte längst die treue Wacht der Mutter fern im Feld gelauert, von Verdacht beschlichen, ob dem rätselhaften Lippenspiel der Fremden und dem ständigen Weilen ohne Ziel. Und wie sie jene jetzt geschwind vom Platze rennen und fliehen sah, verfolgt von ihres Kindes Flennen, »Ech, du verwünschte Hexe«, flammt ihr Zornesfeuer, »du Unhold«, keifte sie, »du gleißend Ungeheuer von einer Riesin, steh mir Rede, sprich, bekenn, was hattest du bei meinem Kind zu schaffen denn? Was hat dein böser Blick für Zauber ihm gebraut? Welch Unheil hast du ihm gelispelt und gekaut?« Und weil ihr Zorn sie nicht erreichte, leider, ach, warf sie nach ihr mit Steinen, schlecht gezielt und schwach. Jetzt aber stürzte bäurisch Mannsvolk auf den Plan, des Kindes Vater, beilbewaffnet, weit voran. Dem Mannsvolk hielt sie stand, die Hände auf dem Rücken, der Macht der Schönheit sicher und der Kraft der Tücken. Und als der Vater nun die Waffe wild geschwungen, mit schweren Stolpersätzen kam herangesprungen, unschlüssig, ob er drohen bloß, ob schlagen will, stellte mit dreien Blicken sie den Zornigen still. Den ersten Blick nach seinen großen, plumpen Füßen. Da stemmt er rückwärts und besann sich auf das Grüßen. Dann in sein wüst Gesicht hob sie den Scharfblick wieder. Da schlug er peinlich und beschämt die Augen nieder. Der Dritte staunt auf seine Faustgefährlichkeiten, da ließ er hinterrücks das Beil zu Boden gleiten. Jetzt, wie er reuig Buße stand, Bücklinge schlotternd, das Wort nicht wagend, halb verschluckte Laute stotternd, trat sie ihm nahe, mustert ihn und sprach ihm kalt das Urteil der Verachtung. Mensch, warum so alt? Drauf kehrte sie die Schultern und entfernte sich. Was gab's? Was sagte sie? Was stehst so jämmerlich? Scholl's hinter ihr. Spottnamen, grimmige Widerrede. Dem Trotz kam Hohn, Gekeif vergiftete die Fehde. Wortstreit hub an mit Wutgebrüll und Flüche schnaufen. Zum Schluss ein stummes, hasserfülltes, tödlich Raufen. Inzwischen flüchtete die Schönin querfeldein bis an die Ackerrampe überm Wiesenrhein. Dicht unter ihr, behaglich in ein Tal gebettet, lagert ein harmlos Städtlein, Hügelkranz umkettet. Ein Fluss schlang seinen Silberarm im Kreise krumm unter zwei Brücken um das Städtlein halb herum. Indes am Himmel hoch, als einzige Wolke, im Glast durchgleisten Blau von weißem Taubenvolke, ein Schwarm vorüberflog, vom Saatfeld kehrend wieder, und auf die Dächer streuten sie ihr Schneegefieder. Lüstern beschaute sie den heimatlichen Frieden. Wär nur dies eine noch, dies letzte mir beschieden, dass ich hinab in dieses kleine Städtchen dürfte, mit meinem Blick der Menschen Neuigkeiten schlürfte. Wem brächt es Leid? Nur einen flüchtigen Zehengang, eilends, ohn Aufenthalt, der Häuserflucht entlang, über die Brücke, unten flugs hinein durchs Tor und auf der Gegenbrücke wiederum hervor. Ich wüsste wahrlich nicht, wieso das jemand kränkte. Nennt einen Grund, weshalb ich mir den Schmaus nicht schenkte. Sie fragte sich's, und weil vor ihrem Fuß gerade vom Hügel hüpfte eines Obstgangs lustige Pfade, so eilte sie ins Tal hinab, dem Städtchen zu, und auf die Brücke setzte sie den frevlen Schuh, dann unters Tor. Hier hielt sie an, rafft ihr Gewand schräg übers Knie zusammen mit gespreizter Hand, bog mit gespanntem Blick den Körper vor und lauschte. Leer schien das Städtchen. Einzig eine Säge rauschte durchs weiche Föhrenholz, Tonleitern abwärts singend, und Scheiter sanken auf das Pflaster, lieblich klingend. Nun schöpfte sie das Herz voll Mut und Atem. Auf! Und längs den Häusern wagte sie den Zehenlauf. Leichtfüßig, beides, kühn und zaghaft, ortverwirrt der Hindin gleich, die, aus dem heimischen Wald verirrt, sich plötzlich zwischen dunkeln Dächern sieht gefangen, und Angstgespenster scheuchen sie und Flucht verlangen. So huschte sie in hochbeschwingtem Schwebegang, der Schattenseite nach, der Mauerzeil entlang, trotz banger Eile, doch den Mutwill nicht verschmähend, eifrig durch jede Tür, durch alle Fenster spähend und im Vorbeilauf schnuppernd in die Häusergänge, ob ihr ein Scherz vielleicht, ein Schabernack gelänge. Befriedigt, wenn ob ihrer Augen Sonnenspiel, dem Schmied die Faust, dem Schreiberlein der Stift entfiel. Doch kann der Feuersäule Schein, wenn Abend nachtet, jemals verborgen bleiben oder unbeachtet? Kann einer Löwin königliche Fremdgestalt die Stadt durchschreiten, ohne dass ein Warnruf schallt? Wo sie vorbeigezogen, wurde hinter ihr die Straße laut und von erregten Leuten wirr. Erschrockene Stimmen, Fenster klirren, Türen knarren und hastigen Volkszusammenlaufes Füße scharren. Indes vor ihren Schritten, überhangs vom Dach, Spengler und Schieferdecker schrien das Aufsehen wach. Von allen Seiten ruft's und mahnt's und rennt und springt. Schon sah sie sich von staunendem Geleit umringt, da wirbelte vom Dach ein Menschenkörperfall aufs harte Pflaster schlagend, dumpf in grausigem Prall. Dort häufte sich die Hilfe. Eine Sammlung Jammer befreite die Bedrängte aus der lästigen Klammer. Dem Jammer aber folgten Flüche, Zorngeschrei. Da bog sie hurtig in ein Gässchen nebenbei, die Hühner vor sich scheuchend. Durch die Haustür schnellte ein Spitz hervor, der sie mit giftiger Wut verbellte. Auf einen Stock gestützt, vor Alter krumm und krank, humpelt ein Weiblein mühevoll des Wegs im Wank. Vor Aphroditen schaute sie erschrocken auf, wich aus und schlug von hinten mit dem Krückenknauf nach ihr. Feindselig, doch ohnmächtig. Mittlerweile war in die Hintergasse schon der Göttin Eile heimlich gelangt. Enttäuschung, denn ein Kinderschwarm nach allen Seiten stiebend zeterte Alarm. Zwei Rosse, die vor einem Wagen, plump und schwer, im Schlafschritt klapperten gedankenlos daher, bäumten, verblüfft von Aphroditens Götterbild, sich hoch, warfen das Rist herum und sprengten wild in blindem Lauf, von toller Todesangst enttragen, davon. Und rasselnd folgte der entsetzte Wagen. Langstimmige, hochgetönte Weheklagerufe bezeichneten die Spur der schonungslosen Hufe. Hier, wieder von Verwünschungen begrüßt, entwich die Schönin, Augen sagt, wohin verberg ich mich, entschlossen in den nächsten Hausgang und von dort in einen Hof, vom Hof zum Garten und sofort die schnelle Winkelreise. Immer frisch sich wendend, bald hier, bald dort erschaut, doch stets die Blicke blendend. Dem Sonnenblitze gleich, im Spiegelglas gefenstert, der jetzt im Keller spukt und jetzt am Dach gespenstert. Hier bin ich, neckt sein Spott, du jagst umsonst den Raschen, ein jeder sieht ihn, aber keiner kann ihn haschen. Frechheit. Aus einem Stall rennt ihr ein Bursch entgegen, vertierten Blicks, die rohe Faust zum Raub verwegen. Knie ab, bet an, die Hände hoch, die Augen zu. Ihr tat's unwillentlich, sie husch vorbei im Nu. Also von Gang zu Gang, durch Gässlein und durch Gassen, kam sie in eine ernste Straße, Welt verlassen. Kein fragend Auge hier und die Verfolger ferne. Sie späht umher. Ihr schien, ein Späßlein tät sie gerne. Kaum die Gefahr vorüber, kam der Mutwill neu. Sieh da, auf ihrem Weg ein stattlich Ratsgebäu. Im Rathaus träumt ein Hof, darin ein Brunnenloff, des Wasserguss in ein geräumig Becken troff. Von nackten Marmornymphen ein bequemes Rudel lag auf dem Rand, Trinkschalen reichend nach dem Sprudel. Indessen auf den leisen Plätscherwasserfall ringsum gewölbte Säulengänge überall und luftige Labyrinthe freier Treppenstiegen in farbigem Halblicht feierlich herunterschwiegen. Drei scharfe, schnelle Diebesblicke schickte scheu die Schönin in den Hof und aufwärts ins Gebäu. Dann flink durchs Gittertor in eine schattige Ecke, der Flur. Dort, hinter einem Pfeiler im Verstecke, geschwind entkleidet und entschut, auch ordentlich die Kleider und die Schuh geborgen, schwang sie sich, auftänzelnd in die Nymphengruppe liegend ein, bewegungslos, als wäre sie von Marmelstein. Gesellig gab der starren Jungfern Marmormund den Schwestern Willkomm ihr zum Ankunftsgruße kund. Die du in unsere Reihe, Herrin, dich bequemst, mit deiner Hoheit unsere Niedlichkeit beschämst, wir können nicht den Ehrfurchtszoll dir dazu zeigen, demütig dir zu Füßen auf die Erde steigen, denn unsere Glieder sind vom Bann des Steins gezähmt und unsere Liebe, unsere Andacht ist gelähmt. Und murmelnden Gesanges aus den sieben Röhren ließ seine Huldigung der Brunnenkönig hören. Die lange Ewigkeit, dass ich durch diese Räume von Quellensprudel und von Waldgeflüster träume, war nie ein Tag wie dieser gnadenvolle Tag, da ich der Schönheitswunderschönstes schauen mag. Und wäre nicht von Mauern mir erwürgt die Kehle, mit Eisenzwingen schnöd entmannt der Sturm der Seele, wie wollt ich gleich dem Feuerbrand im Winde sausen, dein Lied mit Donnerzungen durch die Lande brausen. Es ist nicht meine Schuld, drum, Herrliche, vergib, mit diesem Zeichen zum Ersatze nimm vorlieb. Und sieben Räder, siebenfarbiger Regenbogen warf ihr umher, die funkelnd sie im Kreis umflogen. Und als nach einer Weile nun die Ratsgenossen sich plaudernd von den Treppen in den Hof ergossen, da hemmten sie verdutzt den Wandel. Sieh doch, sieh, dort eine neue Nymphe, ei, woher kommt die? Wisst ihr, begann der Schultheiß, wisst ihr, was ich denk, das ist von Gönnerhand ein ungenannt Geschenk. Worauf er weidlich den geheimen Schenker pries, den Wert der Gabe und des Werkes Witz bewies, und wie das Heiligste im Weltenwunderbau, auch in der Bildkunst wäre die Gestalt der Frau. Wenn ohne fremde Zutat, ohne Schmuck und Schminke, sie aus des Schöpfers Hand in keuscher Nacktheit blinke. Beifall belobt ihn. Wer hier etwas anderes täte als Andacht spüren und Erhebung zum Gebete, der gäb uns seines Herzens Lieblingsstandpunkt kund. Das heißt, im Stall mit einem Schwein im Hintergrund. Inzwischen stieg von oben eine Minderschar, die schon von Ferne nicht derselben Ansicht war. Die Nase rümpfend traten hämisch sie herum und steckten sich zum Kunstgericht zusammen. Hum, der Ausdruck ist nicht allzu schlimm, zu leblos nur. Der Arm sitzt falsch. Dies Bein läuft wieder die Natur. Mir ist's zu regelmäßig, zu geleckt, zu glatt, brummt einer, der am Buckel einen Höcker hat. Ein Schläuling aber, den der feine Philipp schupfte, netzte den Finger, kam mit seiner Hand und tupfte, ob nicht der Marmor etwa sei gemeiner Gips, der Göttin auf das Rückgrat einen Kennertipps. Bis dass das Lachen, das ihr durch die Nüstern schnob, sie länger nicht verhielt und jubelnd sich erhob. Darob Entrüstung und Verwirrung. Ui, Betrug, sie lebt, pfui Scham, ich finde Worte nicht genug. Was tust du, Schandweib hier, wo kommst du hergetrottet, in einem Aufzug, welcher Zucht und Anstand spottet? Und mächtig rief des Schulzen Tugendwegeschrei nach Hemden und nach Hosen, Stock und Polizei. Doch wie sie leichten Satzes nun zu Boden sprang und hoch in ihrer ganzen Göttergröße lang geschritten kam in fürstlichem Titanengang, jeder Bewegungszug ein schweigender Gesang, als Bote vor ihr her ein Strahlenschimmertanz, als ob du schütteltest Kristall im Sonnenglanz, erkannten, schaudernd sie nach diesen Adelsproben, das Götterblut. Sie ist eine vom Olymp dort oben. Und staunend beugten sie ein schuldbewusstes Knie. Frei, unbefangen trat sie herrisch unter sie. Ihr Menschenmännlein, lernt, ich bin des ungewohnt, dass man mir Aufruhr zinst und mir mit Gaffen lohnt. Hui da, hinweg mit euren Augen, dreht euch um. Und während ich mich kleide, bleibt mir blind und stumm. Gnade gewähr ich, aber mein Gebot beherzt. Blickt einer um sich, hat er meine Gunst verscherzt. Zaudernd gehorchten sie, der strengen Majestät sich fügend. Gerne hätten sie sich umgedreht, doch weil der Nachbar, jedenfalls dem Nachbarhaupt, den Blick nicht gönnte, der ihm selber nicht erlaubt, bewachten sie, aus eitel Neid und Missgunst schon, jeder die andern alle giftig als Spion. Damit nur ja kein Einz'ger einen Vorteil holen vor andern dürfte, brieten sämtliche auf Kohlen. So hielten sie, ob zehenzappelnd, das Gebot. Bösartig aber weidete an ihrer Not sich Aphrodite. Und um ihre Pein zu schüren, gefiel ihr, ungesehen ein Schauspiel aufzuführen. Beschrieb mit ihren Beinen frevelhafte Zeichen und seufzt und stöhnt und hustete zum Stein erweichen. Und also mehr des windigen Gaukelspiels die Menge und zog die kurze Arbeit künstlich in die Länge. Dann, als sie hinter ihrem Rücken endlich gar gekleidet und zur Weiterfahrt gerüstet war, »Ist einer«, rief sie, »wenn ihr die Bedingung wüsstet, des Mund, nimm an, vielleicht nach meinem Mund gelüstet? Und als nun, wie man etwa die Geduld zu üben, gefleckten Schweinchen Semmelbrot und saftige Rüben über den Köpfen spiegelt, dass in allen Tönen ein Grunzen Quieken sich erhebt und Betteln stöhnen, die gierigen Räte, Feuerpein in jeder Fieber, erbärmlich ächzten in verliebtem Bullenfieber, wohlan, erfahrt denn die Bedingung. Merket auf! Zu oberst auf der Brunnensäule hinterm Knauf hab ich ein Hageröslein, das ich heut am Morgen im Berg gefunden und im Busen trug verborgen. Dem Ersten, wer er wäre, dem der Schick gelingt, dass ihr selb Röslein ab dem Brunnenknopf mir bringt, gelob ich, weh mir, dass ich's ausgesagt, Verdruss, gelob ich, Schmach mir Schamvergessenen, einen Kuss. Ein Trüpplein Rattenfänger, die am kurzen Strick des Jägers straffer Arm auf einen Augenblick die Füße stemmend knapp mit Not gezügelt hatte, stürzt losgelassen nicht so gierig auf die Ratte, wie jetzt der Ratsherrn aufgeregter Freierchor zum Brunnen stürmend Jux am Becken schnellt empor. Schwer war's ja nicht, vom Brunnenfuß den niedern, weiten, nymphengeschmückten Saum des Beckens zu erreiten. Doch ob den vielen Leibern, die in steifer Zwänge den Vorrang sich missgönnten, drückend durchs Gedränge, geschah es, dass ein jeder noch so tapfere Ritt vielseitig umgestoßen platsch ins Wasser glitt. Und dringlicher als Kuss und Röslein zu erkaufen, erschien das Kunststück jetzt nicht völlig zu ersaufen. Plumps wälzten sich die Rücken im durchwühlten Fass. Vom Gischt der Sturzflut wurden Hof und Treppen nass. Falls aber jemals zäher Mut und besserm Glück gediehen war, emporzuklimmen kaum ein Stück, so zog der Neid ihn rücklings in den Schaum der Schwänke. Das war kein Brunnen mehr, nenn's lieber eine Tränke und Pferdeschwemme, eine toll gewordene Spritze, und immer wilder wütete des Kampfes Hitze. Da horch. Von draußen auf der Straße Hetzgelauf. Gekreisch, Geheul von einem hässigen Weiberhauf. Wo ist die Hexe? Greift sie, helft sie einzufangen. Sucht, sucht, hier muss sie stecken, hier kam sie gegangen. Entdeckt. Die Flucht versperrt. Da schwenkte sie seitaus, im Sprung die Treppen aufwärts ins verwaiste Haus. Husch, durch die Winkelzüge langer, dunkler Gänge. Zimmer und Stubentüren links und rechts die Menge. Jetzt breites Licht aus einem klaffenden Portal. Dahinter dämmerte ein leerer Ratsherrensaal. Hinein, die Pforte zugeschlagen und verschlossen, dann schnell ans Fenster, einen hastigen Blick genossen. Wohl mir, ein ödes Gässchen, nächstens eine Brücke, darüber Berg und Wald und Feld im Sonnenglücke. Hinter dem Schultheißthron winkt eine Dienertür, die Trepp hinab ins Gässchen hoff ich leitet für. Wart, halt! Dort auf dem Pulte, siehe, liegt ein Buch mit einem strengen obrigkeitlichen Geruch. Flink in den Thron gesessen, ihren Namenszug hineingeschrieben, aber dann Gefahr! Im Flug durchs Hintertürchen eine finstere Treppenreihe hinabgeflitzt und unten durch den Flur ins Freie. Erst noch das Gässchen auf und ab geguckt, Glück zu, gebückten Laufes auf die nahe Brücke zu. Jenseits der Brücke stracks bergan in Korn und Keim, durch Sommervögeldörfer und durch Grillenheim. Pfui, Hemmschuh und Belästigung. Ein armer Tropf von Buben trottete, die Augen aus dem Kopf, ihr wie ein Hund am Kleide klebend lechzend nach. Vergeblich Mahnung, Drohung, die sie ihm versprach. Er hörte nichts, er spürte nichts, er sah, er sog das Schönheitswunder schlürfend, das ihn nach sich zog. Jetzt drehte sie sich um, die Augen falsch und böse, Verrat erfindend, der sie räche und erlöse. »Büblein, komm her, willst etwas mir zuliebe tun?« Heiß flammten seine Wangen, seine Schläfen, »Nun, so lauf hinab zur Brücke, überschwimm den Fluss.« Und kaum gesagt, flog er durchs Korntal ab im Schuss. Ein Schulterzuck, dann ohne umzuschauen kalt, eilte sie weiter auf den Hügel in den Wald. Hier ruhte sie, mit sich und ihrem Werk zufrieden. Bestimmt, das Städtchen hat ihr wohlgetan entschieden. Und bosheitsmunter, mit vergnügtem Siegesträllern, hüpfte sie Tanzschritt in den grünen Waldeskellern. Achtung! Was leuchtet dort im Holz? Ein Sonnenfleck? Doch nein, es rührt sich und vertauscht den Ort. O Schreck! Mich täuscht kein Augenspiel, mich äfft kein Bild des Wahns. Dort äst, so wie es leibt und lebt, das Einhorn Pans. In weitem Bogen um die Haselbüsche wich sie seitwärts, stets die Blicke furchtsam hinter sich dem Waldesinnern zu, ins Schwarz der Tannennacht. Da rührt an ihre Schulter von der Seite sacht ein feiner Finger. Wie vom Blitz getroffen zuckte ihr Nacken, dass den Kopf sie unwillkürlich duckte. Und wie sie bebend nun das Antlitz bleich und fahl, den angsterfüllten Frageblick nach oben stahl, da prallte sie zurück, entsetzt vom Gegenstoß, ihr selber, Pan, vor ihren Augen ernst und groß. Die Strafe seiner Denkerstirne drohte Fehde, und seine strenge Miene heischte: »Steh mir Rede!« Schon aber war ihr Weibestrotz emporgeschäumt, und stolz sich streckend, straffen Leibes, hochgebäumt, mit ihrem Schönheitszauber kreuzend seinen Bann, warf sie verächtlich ihm das einzige Wort hin: »Mann!« Drauf lachte sie an ihm vorbei in festem Tritt und zog von dannen in gelassenem Siegesschritt. Kaum aber, dass im Rank um eine steinige Wand ihr Nacken nicht mehr spürte seiner Blicke Brand, so stürzte sie ins Dickicht. Wo hinaus entfliehen? Schau, über eine Niederung des Waldes schien breitrückig des Olympgebirges traulich Dach. Nach dieser Richtung lenkte sie die Heimfahrt jach. Schon lichtete zum Buschwald mählich sich der Tann, und fleißige Feldgeräusche grüßten dann und wann die eilends Strebende von immer nähern Äckern. Und Peitschenklatschen, Rossewiehern, Ziegenmeckern. Da horch. Welch hastig Füße trippeln hinter ihr. Ein mannigfaltig waldeinheimisches Getier folgt ihrem Wandel. Vorn, mit prahlendem Geweih, auf hohem Gangwert stelzend, mächtige Hirsche zwei. Danach Rehböcke, Marder, Hasen, Dechse, Füchse, unzählige, als ob es aus dem Boden wüchse. Und das gesamte Waldbein, friedlich wie es scheint, zu einem einzigen langen Hochzeitszug vereint, gab liebedienend Aphrodite das Geleite. Erst hinter ihr, dann mählich dreister ihr zur Seite. Des Stocks entratend brach sie einen Zweig zur Gerte, womit sie je und je dem Überandrang wirrte. »Obacht, ihr da, auf euer Maul und eure Pfote!« Sie rief's, die Gerte sauste und ihr Auge drohte. Noch gar, oh Spaß, jetzt wird's vom Felde her lebendig. Gebrüll, Gegrunz, Gemuhe nähert sich beständig. Es trampt im Busch, es knacken Zweig und Äste. Sieh, zum Waldgetier wahrhaftig noch das zahme Vieh. Esel und Gäule, dort ein Schwein, zwei Widder hier, auch Hunde zwischenbei, im Hintergrund ein Stier. Umstellt ersprang sie hurtig eines Felsblocks Stufen, der einsam aus dem Boden ragte wie gerufen. Von dort hoch oben, wie ein Standbild auf der Säule, beherrschte ruhig sie das schmachtende Gemäule, aus welchem, je nach eines Rachens Liederkunst, ihr Werbung kam gemut, gewinselt und gegrunzt. Wenn manchmal sie zum Neck die Gerte pfeifend schwang, lief fauchen und geknurrt die Freierschar entlang. Doch wenn sie mit den Fingern schnippend zärtlich lockte, so bäumte sich der ganze Hauf und hüpft und bockte. Doch Schauder, pfui, was kommt dort, halt die Nase zu, vom Feld her blähend für ein geiler Odem, puh! Welch einem märchenhaften Höllenungeheuer sind solche Heuche eigen, solche Düfte teuer! Und siehe da, im Zottenpelz, gehörnt, gebartet, kam wichtigen Schritts ein mächtiger Ziegenbock gestartet. Erst schielt ihr etwas, dann bestampft ihr. »Das bin ich, das Horn der Welt, der Schöpfung Blumenkrone, riech!« »Schau her«, jauchzt Aphroditens Hohn, gestrenger Pan, »komm her und sieh dir deinen Zwillingsbruder an. Nenn's Gott, nenn's Mensch, nenn's Tier. Es ist nur ein anderer Rock und neuer Name. Innen geilt der gleiche Bock.« So höhnte sie. Doch nun genug. Die Wollenrücken von zweien runden Widdern ungefragt als Brücken und Schaukelpferd im Tanz und Schwebeschritt benutzend, glitt listig sie vom Stein zur Erde. Kaum zwei Dutzend geschwinde Sprünge noch, so sah sie sich im Freien. und jetzt im Schnelllauf flüchtlings durch die Ackerreihen, den Vorsprung nützend dem Gebirg zu. Jenseits hüpp, über den Hag und Graben glücklich ins Gestrüpp. Auflachend lauschte sie, wie ferne hinter ihr, vom Taumel übermannt, das Vieh in wilder Gier auf ihrer Spur sich auf dem Bauch und Rücken wälzte und eins das andere neidisch überfiel und pelzte. Sieh, überm Wald das Gasthoffähnlein. Gruß dir, ha! In Bälde war sie wiederum dem Bergstutz nah. Jetzt tapfer Afro, sammle dich, der Berg ist hoch. Doch während sie vor wenigen kurzen Stunden noch beim Morgentau des Pfades schattenkühle Riegen in Sprung und Tanz hinabgelaufen, fast im Fliegen, gelang ihr jetzt am heißen Tag die Wiederkehr, die steilen Schnecken aufwärts, langsam nur und schwer. Die Beine wollten nicht, der Atem auf die Dauer kam nicht mehr nach, und von der leidigen Daimonsmauer, die ewig unverringert ihr zu Häupten ragte, glitt ihre Hoffnung ab und Mut und Kraft verzagte. Und nirgends eine Bank, ein Sitz, um auszuruhen. Wer hieß mich Törin diese Unheilstraße schuhn? Die Lippen zuckten, Zähren zitterten bereits. Gegrüßt mir endlich! Hinterm Busch, abseits vom Weg, entdeckte sie ein Elblein, felsumkettet, als Kanzel überm Abgrund in die Luft gebettet. Ein Blumenfensterlein im Berg, ein Guck ins Blau. Nach diesem Elblein schwenkte die erfreute Frau. Jetzt nur ein einziger Gedanke, abgesessen, und weiter nichts als ruhen, atmen und vergessen. Nicht wissen, wie man heißt, nicht fühlen, dass man lebt, nicht spüren, dass ein Körper uns am Schleppseil klebt. Nur atmen. Ei, die Zehen tun die weh, das Daimons-Marter-Schuhzeug, fort damit, ade! Ha, welche Labsal, dieser laue Lenzeshauch um Stirn und Wangen! Soll der liebe Leib nicht auch ihn kosten dürfen? Sagt, laut welchen Rechtes Kraft schmachtet mein Bein in Banden, meine Hüft in Haft? Wofür im Kerker bitte muss mein Busen büßen? Gesagt, und die Gewänder rauschten ihr zu Füßen. Im Kreise sie umringend, ein Bewunderungskranz vor ihrer Schenkelschimmer, ihrer Schultern Glanz. Wohl mir, jetzt bin ich. Ließ erlöst die Hüllen liegen, erhob das Knie, ein kühner Schritt und überstiegen. Also freiledig tat sie einen Müßiggang, rund um das Elblein und dem Außenbord entlang, und schaute nach der Tiefe auf den Wälderfall, den Berg hinab und unten auf die Täler all. Weit, weit am Horizont, im nebelduftigen Grund, tat von der Menschenstadt ein hoher Turm sich kund. Nun stand sie still. Und nach dem Turme schaute sie, halb in Gedanken, halb im Bild der Fantasie, Märlein ersinnend, handelnd in der Menschenstadt, bis das zuletzt ihr Geist versagte, satt und matt. Wie, wenn wir uns aufs Lager streckten gegenwärtig, sieh dort im Gras mein Leibrock, just zum Polster fertig. Getan. Und müde, ohne Widerstreben fiel, ergab sie sich dem Schlummer und dem Traum zum Spiel. Doch närrisch schien und boshaft, was im Traum sie sah, denn manchmal lachte sie im Schlaf und jauchzt etwa. Doch aus dem Felsentore trat der leise Pan auf seinem Einhorn zu der Schlummernden heran. Als kaum sein Schatten Aphroditens Schläfe traf, so ächzte sie und richtete sich auf im Schlaf. Krampfhaft, mit aufgesperrten Augen, die nichts sahen, die Mienen angstentsetzt, als wollt ein Schrecknis nahen. Die Hand erhob er, machte mit den zauberreichen Gedankenfingern gegen sie geheime Zeichen, bis dass er ihren Geist in seine Macht gebannt. Danach begann ihr strenge, Blick in Blick gespannt. Ich, Pan, der Oberherr der unbewussten Seele, ich will von dir, o Aphrodite, und befehle, dass du der Lüge samt der Ausflucht dich entschlagest, auf meine Frage mir die lautere Wahrheit sagest. Sag an, du Spötterin, du Mannsverderberin, was birgst du hinter deinem windigen Flattersinn? Ist deine Seele gänzlich kalt und liebeleer, ohne ein Bedürfnis, ohne zärtlichen Begehr? Kennst du kein Fühlen, spürst kein Herz du in der Brust, das Ränkespiel und Mutwill sättigt deine Lust? Das frag ich dich. Und meinen Willen setz ich zu, dass du die Wahrheit mir bekennest, Unweib du. Ein Sehnsuchtseufzer, eine Tränenflut verschönte die Schläferin, die schluchzend ihm die Antwort stöhnte. Weh, dass dein schonungsloser seelenkundiger Geist, was ich mir selbst verschweig, der Zunge schnöd entreißt. Wohlan, es sei. Auf deine meuchlerischen Fragen werd ich, weil mich dein Wille zwängt, die Wahrheit sagen. Es ist kein Weib so spröd im weiten Weltenrund, das nicht nach Liebe lechzt im tiefsten Herzensgrund. Ob ihre Hoffart über Mond und Sterne fliege, geschieht's, um den zu suchen, dem sie unterliege. Drum, wenn ich ärmste allezeit mit Narretei die Männer äffe, ach, wie kalt mich friert dabei. Wie gerne würd ich all den stolzen Staat entfernen, käm einer, der mich lehrte, Mägde-Demut lernen. Gleich einem Heiland und Erlöser grüßt ich ihn, und jauchzend würf ich ihm den Dank zu, knien, knien. Hass über dich, grausamer, unbarmherziger Pan, was hast du mir der nie Bezwungenen getan? Ich, die vor Hermes selber und Apollon nicht und nicht vor Zeus gekröntem Herrscher angesicht die Argheit zähme und des Gleichmuts mich enthebe, vor deiner Stärke werd ich klein, mir bangt, ich bebe. In dir begrüß ich unterwürfig meinen Meister, die Schönheitskönigin bekennt den Herrn der Geister. Doch wenig frommt dir, was im Schlaf ich dir gestehe. Wehe dir, wenn ich erwache, lass dich warnen, wehe. Sobald ich wieder spüre meiner Schönheit Wehr, weiß meine Herrschsucht, was ich dir gestand, nicht mehr. Mit allen Tücken, die Natur und Kunst mich lehrten, werd ich zum feigen Liebessklaven dich entwirten, den Stolz die Rauben dir dein Selbstgefühl entziehen. Und ist der Sieg gelungen, mein Triumph gediehen, dann werd ich dich verachten, dich von oben hassen dafür, dass du den Sieg mir hast gelingen lassen. Frohlockend, dass ich es vermocht, den starken Pan zu bändigen, verwünschend, dass ich es getan. Ich muß, mich zwingt's, es ist eine unvernünftige Wut, ein Weh, ein Fluch Anankes mir geheult ins Blut. Darum, Geliebter, Starker, lass dich warnen, ziehe, was immer männlich ist, vor Aphroditen fliehe. Schweigend beharrte Pan, den Warnspruch überlegend, der Manneskraft bewusst, des Weibes Arglist wägend. Bedenklich aber hob den Huf das Einhorn, kraute sich hinterm Ohr und schielt, als ob ihm hier nicht traute. Da lächelt Aphrodite, züngelnd aus den Zähnen, und wälzte sich im Schlaf mit üppigem Gliederdehnen. Jetzt vom bewegten Frauenreiz verwirrt, verblendet, den Mantel vor den Augen, furchtsam abgewendet, verzog er weislich in die Schluft der Felsengasse, der starke Zauberer, vor des Weibes Lieb und Hasse. Und Aphrodite, aus dem Bann entlassen, schlief und schlief, den Stundenlauf nicht achtend, lang und tief. Und als sie endlich fröstelnd sich zum Sitze schnellte, glitzert ein Sternenheer am finstern Himmelszelte. Schwarz klaffte der gespenstische Waldgrund unter ihr, ein Käuzchen klagte, fern im Tale brüllt ein Stier. Verspätet, tastend Zeug und Schuh herbeigesucht, dann sput dich Afro, eilends heimwärts auf die Flucht. Doch ist das auch der Weg? Ihr sah mir anders aus heut Mittag. Hätte ich etwa mich verirrt? O Graus! Was raschelt da? War das ein Tier, das nach mir langte? Ein Zweig? Ein Mensch? Sie fror, sie zitterte, ihr bangte. Und plötzlich gellte durchs Gebirg ihr Angstgeschrei. Zu Hilfe, Freund, erscheine, starker Pan, herbei! Vergiss, sei milde, o vergib mir Gnade, höre, Ich will mich büßen, ich bereue, Pan, ich schwöre. Komm, schilt mich, Teurer, straf mich mit den strengen Händen, nur lass mich einsam nicht im finstern Wald verenden. Da war's, als ob vom Felsen strahlend eine Flut von Freundschaftsodem sie umwoge, warm und gut. Wie, hör ich recht? O wohllaut, Charis Stimme, ja. Dank dir, O Pan, für deinen Beistand. Und so nah, gerettet, Gruß dir, Charis! Küsse viel versetzt im Freudesturm, hernach erzählt, gelacht, geschwätzt, bis dass die Wucht der überstandenen Nöte all sie jählings übernahm in wildem Überschwall und unter Schluchzen, Leidgestöhn und Atemkampf sie an der Freundin Busen warf ein Tränenkrampf. Doch als nun Charis Mund bedauernd, teilnahmsvoll Liebkosung ihr entbot und Trost und Mitleidszoll, Enthaltung von den Erdenfahrten ihr empfahl, mahnend, das war das erste und das letzte Mal, weil ja hier oben alles, was ein Herz bedürfe, der gütige Olymp uns in die Schürze würfe, da riss aus Charis Armen Aphrodite sich gewaltsam los. Vernimm, o Charis, höre mich! Wenn einer käm und würde alle Lustbarkeiten, die der Olymp vermag, zu meinen Füßen breiten, samt allen Schätzen und es mir zum Tausche böte, ich nähm es nicht für dieses Tages Ängst und Nöte. Und nicht ein letztes Mal ist's heut gewesen, nein, ein junger Anfang nur, ein schüchtern Vorderbein. Fortsätzlein hab ich etliche mir aufgespart, davor die Welt erstaunen wird, wenn sie's gewahrt. Ich sage dir, es wird geschehen, dass Zeus vor Neid erkranken wird ob meiner Überlegenheit. S'ist wahr, man nennt ihn Herr, er königt, meinetwegen. In Wirklichkeit regier auf Erden ich hingegen. Behalt nur Thron und Krönlein, ich erlaub dir's froh. Du lenkst den Mann beim Kopf, ich zäum ihn anderswo. Genug davon, das Weitere wirst du gleich erfahren. Komm jetzt und lass das Trösteln, kannst dein Mitleid sparen. Und ungeduldig heimgekehrt in rüstigem Lauf, beschied sie Boten zu sich. Diesen lud sie auf, geht hin und mit Trompetenstoß und Glockenschwang posaunt durch den Olymp zwei Nächt und Tage lang. Ein köstlich Lustspiel und Theater gibt's zu schauen, von heut am dritten Tage vor dem Abendgrauen. Zu welchem Lustspiel hübsch von Aphroditens Gnaden die Völker des Olymps sind sämtlich eingeladen. Und dieses ist der Inhalt, den das Lustspiel hat. Das ganze Mannsvolk, hausend in der Menschenstadt, so viel sie sind, in einer langen Reihe zwar, die Könige im Staat, die Priester im Talar, wird Aphrodite, wie man zahme Hündlein führt und mit dem Finger lenkt, nachdem die Laune kürt, vor den Olymp daher zu Augenweide bringen, und Spottgelächter wird euch reichlich wohlgelingen. Gefällt es jemand, meine Fahrt sich anzuschließen, des geb ich jedem die Erlaubnis zu genießen. Also befahl die Übermütge, und die Boten verneigten sich und taten, wie ihr Mund geboten. Doch beides, Lachen und Entsetzen überkam das Göttervolk, als diese Botschaft es vernahm.